wollen uns unter einen Tipp stellen, und zwar aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, und zwar die ersten 10 Verse. Da lesen wir Folgendes. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr da durch sie wachst zum Heil. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, zeig du uns jetzt dein königliches Walten, bringe du Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, sind wir überhaupt noch hinterhergekommen beim Lesen bzw. Hören dieses Textes? Das ist jetzt nicht irgendwie despektierlich, also geringschätzig gemeint, sondern es ist doch schon unglaublich, wie es aus dem Petrus da wirklich heraussprudelt, möchte man sagen, wie er quasi überquillt. Und wenn wir so eine ganz normale Bibelausgabe haben, dann stellen wir wirklich fest, dass allein die Fülle der Bibelzitate aus dem Alten Testament uns hier fast überschlägt. Wir könnten also locker und leicht ein Dutzend Parallelstellen aus dem Alten Testament aufschlagen, anführen, zitieren. Und als nächstes werden uns ja hier in den 10 Versen eine Fülle von Bildern präsentiert, dass wir kaum noch hinterherkommen. Wenn wir nur allein diesen Vers 9, ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Also jedes Bild, möchte man sagen, jede Sequenz, ein Thema für sich, was da alles aufgezählt wird. Und das ist erstmal einer von den 10 Versen. Und wenn wir jetzt noch diese anderen Verse da im Blick nehmen, dann kommt uns da das Bild vom Eckstein, kommt uns da entgegen, nicht dieser kostbare Stein, was wir auch aus dem Psalm 118 und was wir auch aus Jesaja 28 kennen und was Jesus ja wieder in Matthäus 21 aufnimmt. Dann das Bild von den lebendigen Steinen, ein Ausdruck, der uns vielleicht am Anfang ein bisschen irritiert, Steine lebendig, nicht? Das hört sich manchmal so an wie eine gerade Kurve, aber wir kommen da nachher noch drauf. Ja, und wenn wir dann weiterhin hier diesen Vers 5 betrachten, wo von geistlichen Opferdienst und vom geistlichen Haus die Rede ist, Tja, und gehen wir dann schließlich noch an den Anfang, den ersten Vers. Da werden uns auch eine Menge Bilder präsentiert, das Schmecken der Freundlichkeit Gottes, dann die Kindschaft, die Milch, das Ablegen, Licht und Finsternis. Also unglaublich, liebe Geschwister, was in diesem Text uns entgegenkommt. Unglaublich, ja, wie der Apostel Petrus da durch die unterschiedlichsten Metaphern, Bildern da ja hindurch surft. Und wenn wir jetzt noch nicht einmal bei der Bibel bleiben, sondern mal ganz kurz beleuchten, was so in den letzten 2000 Jahren in der Kirchengeschichte los war, dann hat selbst dieser Text hier, 1. Petrus 2, eine enorme Wirkungsgeschichte auch in unserem Land gehabt. Es war nämlich gerade Martin Luther, der das allgemeine Priestertum aller Gläubigen wirklich betont hat und damit deutlich machen wollte, dass dieser verheerende Unterschied nicht zwischen dem abgehobenen elitären Klerus und dem normalen Christentum in keinster Weise mit dem übereinstimmte, was die Apostel also gelehrt hatten. Denn die sagten, dass jeder einzelne Christ, unabhängig von seinem Gesellschaftsstand, unabhängig von seinen Aufgaben, wirklich einen unmittelbaren Zugang zum lebendigen Gott hat und dass er auch in der Lage ist, die Bibel zu verstehen und auch zu lesen. Und ich habe gelesen, auch der ganze Pietismus gründet sich unter anderem hier auf 1. Petrus 2. So hat also der Gründungsvater Jakob Philipp Spener hat insbesondere auf 1. Petrus 2, Vers 9 hingewiesen und gesagt, dass so die Gemeinde wirklich in einem geistlichen Bauwerk wirklich funktionieren kann. Ja, und nach diesen kurzen Vorbemerkungen, liebe Geschwister, fragen wir natürlich den Apostel Paulus, was willst du eigentlich mit diesem Text erreichen, wenn dein Herz so voll ist, wenn du da so temperamentvoll durchläufst? Nicht, was würde er antworten? Er würde uns sagen, ich will denen, an die der Brief geht, das wunderbare, herrliche, starke Programm Gottes ihnen erklären, ihnen deutlich machen, ihnen wieder in Erinnerung bringen. Und da kann ich nicht einfach so nüchtern bleiben, sondern das muss ich meiner Zielgruppe wirklich mit aller bildlicher Sprachkraft, muss ich Ihnen das verdeutlichen. Ihr müsst nämlich wissen, wie es damals meiner Zielgruppe erging. Die hätten gerne so einen Raum gehabt, die hätten gerne solches Equipment gehabt, die hätten gerne solche Rahmenbedingungen gehabt, wie wir heute hier haben. Aber meine Zielgruppe da im ersten nachchristlichen Jahrhundert, ja, es waren Christen im kleinasiatischen Raum, in der heutigen Türkei, nicht kleine Gemeinschaften, irgendwo an verschiedenen Orten verteilt, nicht vollkommene Minderheit, lebten in einem vollkommen multireligiösen, säkularen Umfeld, hatten damals im Römischen Reich kaum Rechte, was Religionsfreiheit, was Menschenrechte anbetraf. Und damals hatte der Kaiser Nero sogar die Parole ausgegeben, die Christen sind eine Gefahr für den Staat. Und das hatte gegriffen, liebe Geschwister. Das hatte Stimmung gemacht, das hatte wirklich Emotionen geschürt gegen die Christen. Ihr müsst wissen, meine Zielgruppe, das waren verfolgte Christen und die lebten jetzt Tag für Tag ihren Glauben, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und deshalb brauchen sie immer wieder diese Klärung, diese Motivation, diese Unterstützung, diese Erinnerung an das wunderbare, starke Programm des lebendigen Gottes, auf das wir gleich kommen. Und wenn man das so betrachtet, liebe Geschwister, ja, dann ist der erste Petrusbrief, Kapitel 2, gar nicht so weit von uns entfernt. Denn Christus hat uns in die Nachfolge gerufen und jetzt laufen wir unseren Marathonlauf. Und ihn laufen wir im Glauben, im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus. Manche erst kurze Zeit, andere wiederum schon Jahre oder Jahrzehnte und wiederum andere sind schon recht nah am Ziel ihres Glaubenslebens angekommen. Und in diesem Marathonlauf, liebe Geschwister, erinnert uns auch Petrus heute, auch im Jahr 2023, erinnert er uns wieder daran und sagt, ich präsentiere euch wieder mal dieses wunderbare, starke Programm des lebendigen Gottes und möchte auf einige Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind für euch als Gemeinde, hinweisen. Drei Dinge sind es, auf die uns der Apostel Petrus da hinweisen will. Und der erste Punkt, das erste große Thema für den Apostel Petrus ist dranbleiben. Dranbleiben, liebe Geschwister, das ist ja etwas Grundsätzliches. Es ist ja nicht etwas Nebensächliches. Es ist etwas, ja, was zum Profil unseres Glaubens gehört. Und das macht der Apostel Petrus hier an drei Bildern deutlich. Und die eine Sache, woran man das Dranbleiben erkennen kann, ist eben die Sache mit dieser Milch, mit dieser besonderen Milchzufuhr, wie wir das hier in Vers 2 lesen. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachst zum Heil. Und jetzt, liebe Geschwister, wichtig für alle Bibelkenner, hat der Begriff Milch in der Bibel sowohl eine negative als auch eine positive Bedeutung. Die negative Bedeutung, die finden wir im Hebräerbrief. Hebräerbrief 5, Vers 12 folgende. Hebräer 5, Vers 12 folgende. Und die ihr längst Lehrer sein solltet, bedürft wiederum, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn jeder, dem man Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Also mit anderen Worten, kurz und knapp gesagt, ihr seid wohl geistig ein wenig hängen geblieben. Aber hier in unserem Text von Petrus, da ist der Begriff Milch allerdings positiv zu verstehen, und zwar im Sinne von existenziell. Dass Petrus uns sagt, hallo, du bist doch ein geistliches Wesen, und wenn du jetzt nichts zu dir nimmst, dann sieht es eben recht dunkel aus. Und so wie ein Neugeborenes begierig ist nach der Muttermilch, so soll es auch unter uns eine Sehnsucht, ja, ein Lechzen, ein unstillbares Verlangen, ja, nach einer ganz eigenartigen Milch geben, nämlich, wie es hier heißt, nach einer vernünftigen, lauteren Milch. Und man fragt sich natürlich, was ist das überhaupt für eine Milch? Was ist das für eine Milchsorte, die der Apostel Petrus da beschreibt? Natürlich ist es keine laktosefreie oder glutenfreie oder fettarme Milch, sondern ja, es ist eine Milch, die mit den unverfälschten Worten Gottes verbunden sind, die in dein Leben da hineinkommen, die dich ernähren, die dich stark machen, die dich leben lassen. Warum? Wie unser Text sagt, damit du wächst zum Heil. Und diese Satzsequenz, wächst zum Heil, da müssen wir mal einen Moment stehen bleiben, denn diese Sequenz, wachsen zum Heil, könnte im ersten Moment ein wenig irritieren, dass man sich nämlich fragt, ja, warum heranwachsen zum Heil, wenn man es doch schon hat? Muss man es also immer wieder neu ergreifen? Und da sagt uns natürlich der Apostel Petrus, nein, so ist das natürlich nicht. Entweder man ist Christ oder nicht und hat das Heil oder nicht. Aber, sagt er, je nach Zusammenhang kann aber der Begriff Heil nicht nur Rettung im inneren Sinne bedeuten, also das Christwerden, also die Wiedergeburt, sondern es kann auch den nach der Rettung erfolgten Reifeprozess, den nach der Rettung erfolgten Wandel bedeuten. Und das genau, liebe Geschwister, ist nämlich hier gemeint. Dass uns der Apostel Petrus sagen will, wenn du auf Dauer diese Art von Milch nicht zu dir nimmst, dann wirst du enorme Schwierigkeiten bekommen mit deinem Wachsen zum Heil. Rettung ist immer auf Wachstum in der Heiligung. Man könnte auch diesen Begriff noch nehmen. Reifeprozess, Wandel, Heiligung. Also Rettung ist auf Wachstum in der Heiligung angelegt. Dein Glaube soll vermehrt werden. Es ist eben nicht so, dass dein Glaube auf einem bestimmten Level verwaltet werden soll. So hört man das ja manchmal bei der einen oder anderen Fußballmannschaft, wenn also der Reporter sagt, dass die jetzt das Ergebnis verwalten. Das heißt, sie haben wenig Interesse, noch irgendwelche Tore zu schießen, sondern sie begnügen sich damit einem knappen Vorsprung. Und wir wissen, dass das natürlich auch mal böse enden kann, dass der Schuss auch mal nach hinten losgehen kann. Und so soll es im geistlichen Leben eben nicht sein, dass du deinen Glauben auf einem bestimmten Level verwaltest, denn er soll vermehrt werden. Das ist das, was der Apostel hier meint, wachsen zum Heil. Das ist so das eine Bild, woran man also wirklich dieses Dranbleiben erkennen kann, dranbleiben an diesen unverfälschten Worten Gottes, die da in dein Leben hineinkommen. Also das ist eine Bild. Da ein zweites Bild, was der Apostel Petrus hier anführt, nicht was wir auch bei dem Apostel Paulus finden, ist das vom Ablegen. Nicht an manchen Stellen wird auch gesagt, dass wir die alten Kleider ablegen sollen. Hier also dieser Vers 1. Und das sieht die Bibel also sehr, sehr, sehr realistisch, dass es immer wieder gilt, deutlich zu erkennen, dass dieses Ablegen kein einmaliger Vorgang ist, dass dieses Ablegen kein Selbstläufer in dem Moment ist, wo ich also Christ werde, wo ich also diese Wiedergeburt erlebe, sondern dass es ein permanenter Lebensvorgang ist. Das will uns der Apostel Petrus hier also wirklich deutlich machen. Er sagt, was wir alles ablegen sollen. Bosheit, Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Und man könnte diese Liste noch weiter vervollständigen. Nicht? Und liebe Geschwister, sehen wir das, was der Apostel Petrus hier aufzählt, sehen wir das bitte nicht so nach dem Motto, ach, was ist das doch alles nervig, was ist das doch alles qualvoll, dass ich jetzt hier schon wieder was ablegen muss, sondern sehen wir es als eine Chance, sehen wir es als ein Geschenk, sehen wir es wirklich als ein Vorrecht des lebendigen Gottes, dass wir nicht mehr auf die Art und Weise, wie in Vers 1 geschildert, weiterleben müssen, liebe Geschwister. Sehen wir es so. Und du ziehst auch nicht am Anfang einer neuen Woche frische Wäsche an und in der Hoffnung, dass sie, was weiß ich, nach einem Vierteljahr immer noch per Wolf frisch duftet, sondern da wirst du aller Wahrscheinlichkeit am Ende der Woche deine Probleme kriegen. Das machst du ja auch nicht. Und vor allen Dingen, liebe Geschwister, sehen wir auch jetzt hier diesen engen Zusammenhang zu dem vorherigen Bild, ja, von dieser besonderen Milchzufuhr, wovon der Apostel Petrus gesprochen hat. Sehen wir diesen engen Zusammenhang. Ganz praktisch. Denn je mehr dich Gottes Wort prägt, desto deutlicher legt es den Fingern auf jene Stellen in deinem Leben, die dem Willen des lebendigen Gottes widersprechen. Desto mehr drängt es dich, die Dinge, wie in Vers 1 beschrieben, wirklich also abzulegen. Das zweite große Bild, woran man also wirklich das Dranbleiben erkennen kann, also auch dranbleiben, was das Ablegen anbetrifft, dass man wirklich weiß, ja, das ist ein permanenter Lebensvorgang. Das gehört jeden Tag dazu. Und dann erwähnt er noch ein drittes Bild, das Bild von dem Geschmack. Klingt vielleicht zunächst mal etwas überraschend, aber auf der anderen Seite wiederum auch nicht. Denn gerade der Geschmack ist ja im Alltäglichen eine ganz, 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 ganz wichtige Eigenschaft. Und du weißt doch auch, wie die Pommes da und dort schmecken. Du weißt doch auch nicht, wie das Lieblingsmenü zu Hause schmeckt. Du weißt doch auch, was die Lieblingssorte deiner Süßigkeiten ist. Du weißt also, was wirklich schmeckt und erinnerst dich immer wieder daran und möchtest auch immer wieder diesen Geschmack haben. Und wenn du ihn wieder hast, ja, irgendwie verstärkst du ihn, irgendwie wird er bei dir abgespeichert. Und sowas Ähnliches gibt es natürlich auch im Glaubensleben, gibt es auch im geistlichen Leben. Nicht, dass Geschmacksempfindungen über Jahre hinweg wirklich ja, abgespeichert werden und du somit ein erprobter, ein verständiger, ja, ein erfahrener Christ wirklich wirst. Also einen Geschmack, einen Jesus-Geschmack entwickelt hast. Und hier in unserem Text wird das ja betont, was du geschmeckt hast und was du immer wieder schmeckst, dass nämlich der Herr freundlich ist. Und das wird ja dann noch verstärkt, hier mit einem Psalmwort, Psalm 34, Vers 9, nicht ein Wort, das wir aus dem Abendmahl immer wieder kennen, nicht schmeckelt und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Und gerade hier, wohl dem, der auf ihn vertraut, da merken wir nämlich, wie hier der Geschmack zu einem ganz wichtigen Instrument des Dranbleibens wird. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Bist du solch ein Geschmackserprobter, bist du ein solch geschmackserfahrener Christ? Hast du solch einen Geschmack entwickelt? Und du weißt doch hoffentlich aus den Jahren, mit denen du schon mit Jesus Christus unterwegs bist, was geistlich gut und was geistlich nicht gut schmeckt und welchen Jesus-Geschmack du gerne verstärken möchtest und was nach Jesus schmeckt oder nicht, das weißt du doch. Das weißt du doch hoffentlich aus den vielen Jahren in der Nachfolge mit dem Herrn. Aber es kann natürlich auch sein, ja, dass der eine oder andere vielleicht mal eine Diätkost braucht, nicht in Bezug auf Internet, in Bezug auf Fernsehen, in Bezug auf seinen Lesestoff. Auch das müssen wir ganz nüchtern sehen, dass da der eine oder andere mal eine Diät braucht. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, sehen wir doch wirklich, merken wir doch wirklich an diesen drei wunderbaren Bildern, wie wichtig das Dranbleiben ist, das Dranbleiben nicht an dieser besonderen Milch, damit wir geistig wachsen, dranbleiben an dem Ablegen, dass wir wissen, dass das täglich dazugehört und hier dranbleiben an dem Geschmack, dass wir ihn entfalten, dass wir ihn also stärken. Und das ist dem Apostel Paulus gleich am Anfang sehr, sehr wichtig, für seine Zielgruppe, an die der Brief also geht und auch damit an uns Christen heute im Jahre 2023. Das erste große, wichtige Thema des Apostel Petrus, dranbleiben, liebe Geschwister. Nur, damit kommen wir zum zweiten großen Thema. Wie können wir so leben? Zweite große Thema, das Leben können, das so leben können. Und dann macht der Apostel Paulus jetzt Folgendes, dass er jetzt nun den Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und die ihn kennengelernt haben, dass er jetzt diesen Herrn wunderschön in die Mitte stellt und nimmt dabei, wie wir hier gelesen haben, nimmt dabei das Bild von Jesus als dem Stein. Und das kennen wir ja aus dem Alten Testament ganz besonders. Nicht wo von dem Messias, dem Christus, als den kostbaren Stein, als einem Eckstein die Rede ist. Nicht auf den also alles aufgebaut ist. Es gibt da ein Wort, zum Beispiel aus Daniel 2, Vers 34 folgende, wo auch von dem Stein die Rede ist, der alles zerschmettert, der alles zertrümmert. Und was habe ich jetzt, liebe Geschwister, was habe ich jetzt mit diesem Eckstein? Nun, ich habe, was hier besonders in Vers 6 folgende in unserem Predigtext da auftaucht, ich habe Glauben geschenkt bekommen. Ich glaube an das Wort Gottes. Und das ist nicht mein Verdienst, das ist nicht meine eigene Leistung, das ist nicht mein Vermögen, das ist nicht die Überzeugung meiner moralischen Kräfte, das ist auch nicht aufgrund meiner, was weiß ich, christlichen Erziehung zurückzuführen, sondern es ist schlicht und einfach ein Geschenk des lebendigen Gottes. Ich habe Glauben geschenkt bekommen. Und mit diesem Geschenk hat er mir weiterhin auch Gnade gegeben, dass ich jetzt einen freien Zugang habe zu dem lebendigen Gott. Ich habe eine geistliche Berufung erlebt. Er hat mich also in seine Nachfolge gerufen. Und damit hat er mir ein völlig neues Leben geschenkt, das in keiner Weise mehr zerstört werden kann, das in keiner Weise ausgetauscht werden kann gegen das alte Leben. Eine völlig neue Lebensqualität, eine völlig neue Perspektive hat mir da Jesus Christus gegeben. Er hat mir meine Schuld vergeben, für die er für mich am Kreuz gestorben ist. Er hat mir einen klaren Blick dafür gegeben, dass ich vor Gott, vor dem lebendigen Gott, ein verlorener Sünder war aufgrund meines Unglaubens, aufgrund meiner Ignoranz. Wunderbar, vor mir steht dieser einzigartige Eckstein Jesus Christus, der mir alles geschenkt hat, liebe Geschwister. Und ich, kleiner Mensch, darf jetzt in der Welt mit ihm in dieser Beziehung leben. Und auch daran muss der Apostel Paulus damals seine Zielgruppe und uns heute immer wieder daran erinnern, dass es im Kern um Jesus Christus geht und die Beziehung geht, die ich mit ihm, durch ihn und in ihm habe. Jesus und ich. Das zweite große, wichtige Thema bei dem Apostel Paulus. Aber jetzt bei dem Apostel Petrus. Aber jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges bei dem Apostel Petrus hinzu. Denn neben diesem Dranbleiben und neben diesem dadurch leben können, dadurch, was Jesus Christus für mich ist, kommt bei dem Apostel Petrus noch etwas, ganz Besonderes hinzu. Und das ist das dritte große Thema. Und das Besondere ist nun, dass neben Jesus Christus und ich es auch noch ein Jesus Christus und wir gibt. Das ist das Besondere. Und damit ist das Stichwort Gemeinde angesprochen. Und das ist sein drittes großes Thema, dazugehören dürfen zu der Gemeinde Jesus Christus. Und das muss man auch mal ganz nüchtern sehen. Es gibt in der Tat wirklich Menschen, die das ganze geistliche Leben nicht schaffen, von Jesus und ich zum Jesus und wir zu kommen, liebe Geschwister. So nach dem Motto, also er, Gott der Vater, er, Jesus Christus, er, der Heilige Geist, ganz wunderbar, ich, der glauben darf, wunderbar, aber Gemeinde, dieser manchmal sehr eigenartigen, schwierigen, komplizierten Christen, da halte ich mich lieber ein Stück weit von fern. Und ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, etwas übertrieben. Bei manchem bedarf es wirklich einer zweiten Bekehrung. Die erste Bekehrung, Jesus und ich, nicht also, wo ich Christ geworden bin, die Wiedergeburt. Aber die zweite Bekehrung ist Jesus und wir. Ganz elementar gesagt, das Wir ist mehr als das Ich. Wenn du alles willst, dann musst du wirklich zum Wir kommen, denn dein Ich ist zu wenig, ist begrenzt. Wenn du wirklich dein geistliches Leben mit Jesus Christus, ich sag's mal so, in vollen Zügen genießen willst, dann musst du schon aus rein egoistischen Gründen zum Wir kommen. Du wirst in deinem Ich, wirst du nie die Erfüllung finden. Du bist geistlich bestimmt zum Wir. Du bist geistlich zum Wir berufen und auch angelegt. Und Gemeinde, liebe Geschwister, Gemeinde ist eben nicht nur eine Organisation, die sich um, was weiß ich, um Diakonie und Mission zu kümmern hat. Sie ist auch nicht nur ein übrig bleibender geriatrischer Rest, liebe Geschwister, sondern Gemeinde ist jeder Einzelne, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist und hineingestellt wurde in eine ganz faszinierende, ja, möchte man sagen, Organismus. Und wir kennen dieses Bild. Wir kennen dieses Bild auch beim Apostel Paulus. Nicht das Bild von der Gemeinde als einen Körper. Jesus Christus das Haupt und wir seine Glieder. Aber jetzt schieben wir dieses Bild, was wir vom Apostel Paulus erkennen, dieses Bild schieben wir jetzt mal ein ganz klein bisschen beiseite. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es hier in unserem Text jetzt nicht die entscheidende Rolle spielt. Denn der Apostel Petrus nimmt hier ein anderes Bild. Und zwar, was wir auch beim Apostel Paulus kennen. Und zwar das Bild vom Stein. Allerdings jetzt nicht das Bild vom Eckstein, worüber wir vorhin gesprochen haben, nicht der Jesus Christus ist, sondern er nimmt das Bild hier von den lebendigen Steinen, die wir, die an Jesus Christus glauben, sind. und die hier, wie unser Text es sagt, zu einem geistlichen Haus erbaut werden, besonders der Vers 5. Lebendige Steine, also keine toten Steine, keine normierten Steine, so wie wir das Insekten kennen, nicht, wo besonders dieser Aspekt der Gleichmacherei da hervorgehoben wird. Nein, lebendige Steine. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, deswegen ist Gemeinde auch so bunt. Aber man muss auch sagen, deswegen ist Gemeinde auch so kompliziert, weil da eben unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Traditionen mit ihren unterschiedlichsten Geschichten und Biografien zusammenkommen. Und trotzdem ist Gemeinde der Tempel, der Präsenzraum des lebendigen Gottes. Deine Berufung zum Glauben ist das eine. Aber das andere ist deine Berufung in die Gemeinde. Und das ist das Verstärkende, das Vertiefende, das wirklich Erweiternde. Du gehörst zu denen, die in Jesus Christus ihre Mitte haben und die zu diesem Organismus, zu diesem Bauwerk gehören, das er sich berufen hat und das er sich baut. Und er baut schon 2000 Jahre lang an diesem Organismus, an diesem Bauwerk. Und er ist der Bauherr, er hat den Plan, er zieht das durch. Und wenn das Gebäude, wenn das Bauwerk eines Tages fertig ist, dann wird es, so wie wir das auch aus unserem Alltäglichen kennen, dann wird es seiner Benutzung, seiner Bestimmung übergeben. Und es wird genutzt für die künftigen Zeiten, um mit diesem Bauwerk, was vollendet ist, das umzusetzen, was er sich da wirklich vorgenommen hat. Und liebe Geschwister, ich denke, spätestens hier merken wir, ja, dass wir manchmal viel zu gering denken, viel zu gering denken. Nicht, wir denken manchmal nicht, wie überlebe ich hier so den nächsten Gottesdienst und schau dir doch diese Minigemeinde an. Wenn es hochkommt, sind da 20, 25 Leute drin und einige davon, mit denen komme ich auch nicht so ganz klar. Nicht, liebe Geschwister, da müssen wir ganz anders denken. Nicht? Der lebendige Gott hat dich in ein Bauwerk hineingerufen, das er jetzt vorbereitet, eins fertig sein wird und durch seine Steine, nicht, setzt er seine Geschichte der zukünftigen Zeitalter um. Und das ist doch eine ganz andere Denkweise, das ist doch eine ganz andere Sichtweise, liebe Geschwister. Und wenn das wirklich dein Herz erfüllt, wenn das dein Herz erfüllt, nicht, dann richtest du dich doch auf, dann hast du eine Würde, dann hast du einen Wert bekommen, dann bist du geahnt vom lebendigen Gott. Nicht, du hast eine Berufung erhalten. Nicht, du gehörst deiner Gemeinde an. Er baut dich da ein. Und wie gesagt, nach Fertigstellung dieses Gebäudes setzt er seine Geschichte in der zukünftigen Welt da wirklich um. Und deswegen sagt uns das der Apostel Paulus. Ich muss euch immer wieder daran erinnern, du bist ein lebendiger Stein. Und lebendig heißt, du bist vom Geist Gottes wirklich erfüllt. Ich habe ja nun auch im Laufe der Jahre auch schon die ein oder anderen Gemeinden kennengelernt. Ja, ich muss schon sagen, es darf uns nicht wundern, wenn es in manchen Gemeinden geistlich nicht richtig läuft. Wenn es in manchen Gemeinden geistlich nicht richtig läuft. Spielen wir mal so diese Steinmetapher durch, was du da alles erleben kannst. Nicht, da sagt also der eine vielleicht, Herr, ich bin ja so ein wunderschöner Stein. Ich bin an der völlig falschen Mauerseite eingebaut worden. Schau dir doch mal die Steine links und rechts und oben und unten an. Wie kannst du mich mit solchen normalen Steinen da an so einer normalen Mauerseite einbauen? Ich bin doch ein wunderschöner Stein. Ich bin ein Ich, Jesus und ich. Und Gott sagt, du bist auch ein Wir. Du bist ein auch Wir. Und deswegen habe ich auch links und rechts und oben und unten die entsprechenden Steine eingebaut und ich bin der Meinung, dass ich dich an die richtige Stelle da eingebaut habe. Nicht? Und du wehrst dich dagegen und manche wehren sich dagegen und sagen, nein, nein, Herr, ich möchte mir gerne meine eigene Mauer bauen und ich möchte mir gerne meine eigenen Steine da aussuchen. Nicht? Ich sage das, das geht's mal ein bisschen übertrieben, ein bisschen überspitzt, nicht? Dasselbe Alter, dieselbe Kleidung, dieselbe Haarfarbe, dieselbe was weiß ich, denselben Lobpreis, dieselbe Bibelauslegung, dasselbe Gabenprofil, immer wieder heißt es, meine Mauer, meine Mauer, meine Mauer. Und vielleicht kommt sogar eine ganze Gruppe, ich sag mal so eine ältere Generation, die da plötzlich sagt, meine Güte, wie können die neben mir so quirlig sein? Kriegen wir die denn nicht irgendwie formatiert? Und Jesus Christus und der lebendige Gott sagt, das sind aber meine lebendigen Steine, die ich da eingebaut habe. Nicht nur entsprechend kann dann auch noch die jüngere Generation da irgendwie reagieren in Bezug auf die ältere Generation. Nur schlussendlich muss man sagen, immer wenn Jesus Leute ihre eigene Mauer gebaut haben, ist sie eingefallen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und deswegen sagt uns der Apostel Petrus auch hier durch diesen Text, deshalb überlass es dem lebendigen Gott, wo er dich einbaut. Nimm deine Berufung heilig ernst und sieh die Steine neben dir, was weiß ich, über und unter dir wirklich als lebendige Steine Gottes an. Sieh sie so an. Und merken wir wirklich, wie gut dieses Bild von den lebendigen Steinen ist, ganz, ganz praktisch. Nicht, jetzt hat dich der Herr an eine ganz bestimmte Stelle hat er dich da eingebaut. Und jetzt kannst du nicht einfach sagen, da ist was Tolles los und da möchte ich gerne hin. Nein, der Herr hat dich da eingebaut, da wirst du gebraucht. Und wenn du da nicht bist, wo du gebraucht wirst, entsteht ein Loch in der Mauer. Und du kannst auch nicht da deine eigene Spur ziehen, so nach dem Motto, dass du sagst, ach Herr, diese Steine da links und rechts und oben und unten, die engen mich so ein, können die nicht mal ein bisschen Abstand wahren und ich kann mich gar nicht so richtig entfalten und so weiter und so fort und die Steine, die da oben sind, die drücken mich. Nein, nein, der Herr hat dich da wirklich eingebaut. Lerne es wirklich völlig anders zu reden, dass du sagen kannst, Herr, ich bin wirklich erfreut, rechts und links neben mir sind Steine, die auch an dich glauben und mit denen darf ich jetzt wirklich zusammen sein. Und die Steine, die unter mir sind, ist ja fantastisch, die halten mich, die unterstützen mich. Und jetzt stelle ich sogar fest, dass du Steine oben drauf setzt. Sogar ich darf unterstützen, ich darf tragen, ich darf wirklich Menschen halten. Wie auch immer das dann praktisch dann ganz aussieht. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass heute Morgen dieses wunderbare Bild von den lebendigen Steinen, dass das erstmals, ja, oder intensiviert oder verstärkt wirklich bei uns ankommt. Baut euch auf als lebendige Steine. Es ist ja interessant. Im Urtext steht das ja ein bisschen anders. Da steht das ja so. Lasst euch aufbauen. Ja, das klingt ein bisschen anders, als wenn es heißt, baut euch auf als lebendige Steine. Da steht, lasst euch aufbauen als lebendige Steine. Das heißt so viel, dass du keinen Widerstand leistest. So wie der Heilige Geist dich führt, dich einplant, dich da in dieser Mauer einbaut, so lass es zu, so lass es geschehen. Schotte dich nicht ab, laufe nicht deine eigene Spur, zieh dich nicht in deine Ich-Welt zurück, Jesus und ich, nur ich. Sondern sage, danke mein Gott, dass ich überhaupt in dieser Mauer bin. Danke mein Gott für die Position, die ich in der Mauer habe. Danke für die Menschen links und rechts neben mir. Danke für die Menschen, die mich tragen, die mich unterstützen, die mich halten. Und danke Gott, dass auch ich das tun darf, dass auch ich andere unterstützen, dass ich andere tragen und halten darf. Also wunderbar dieses Bild von den lebendigen Steinen und ganz wunderbar für uns und immer wieder in Erinnerung rufend, Jesus und wir. Nicht ausschließlich dieses Jesus und ich, sondern Jesus und wir. Und damit wird deutlich, wie wichtig wirklich Gemeinde ist, liebe Geschwister. Und jetzt kommt, was diesen dritten Punkt anbetrifft, ja, dieses Dazugehören dürfen zu der Gemeinde Jesu Christi, da nimmt uns jetzt der Apostel Petrus abschließend noch in ein anderes Bild hinein, indem er sagt, dass wir als heilige Priesterschaft leben sollen, um geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus zu opfern. Dieser Vers 5. Und wenn Petrus hier vom Priesterdienst spricht oder vom Priester spricht, dann ist das ein absoluter Ehrentitel für uns. Gehen wir mal ins Alte Testament zurück. Da war es ja so, dass man sich für diese Priesterdienst oder für diese Priesteraufgabe sich nicht bewerben konnte. Nicht, da gab es nicht jetzt eine spezielle Berufsausbildung, sondern man war es oder man war es nicht. Und zwar eben durch eine bestimmte Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm, nämlich dem Stamm Levi. Und innerhalb dieses Stammes Levi war es eine ganz bestimmte Gruppe, nicht diese, die diesen Priesterdienst da also versah. Und dann wurde der Priester dann extra abgestellt, jetzt nicht für sein Happiness-Leben, sondern für den Dienst des lebendigen Gottes. Nicht? Und so hat der lebendige Gott in deiner geistlichen Berufungsplanung, hat er dich gewürdigt, hat er dich geadelt, in seinen Dienst zu stellen. Dass der lebendige Gott tatsächlich meint, dass er dich in seiner Firma gebrauchen kann. Dass er tatsächlich meint, ja, ich berufe dich bei mir in den Dienst, liebe Geschwister. Und wenn man da mal auch so in die Gemeinde schaut, ist ja auch interessant, wenn man da auch mal so in die Gemeinde hineinschaut, was so die Verteilung der Dienste anbetrifft, ne, ist ja auch hochinteressant, nicht? Die guten, die schönen Dienste, die interessanten Dienste, wie man so sagt, die sind schnell vergeben. Nicht da, wo ich mein Charisma ausspielen kann. Ja? Die sind schnell vergeben. Und dann bleiben dann noch so Nebendienste übrig, was weiß ich, aufräumen, putzen, abwaschen, was weiß ich. Nicht? Und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand zu seiner Gemeindeleitung geht und sagt, ich habe das Charisma des Aufräumens. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja? Also das ist auch so eine Sache, nicht, wie da die Dienste also wirklich da verteilt werden. Und da ist natürlich die Frage an dich, was hast du für ein Denken in dieser Hinsicht? Nicht, was Gemeinde für dich? Schwierig? Kompliziert? Ja, so ab und zu mal einen Dienst tun, okay. Aber sich kontinuierlich auf Dauer festlegen in der Gemeinde, das eher nicht. Nicht, oder hast du da wirklich das Denken der Bibel erfasst, dass der lebendige Gott tatsächlich wieder erwarten, dich in der Lage sieht, da dienen zu dürfen? Für ihn. Du dienst ja nicht in erster Linie der Gemeinde. Du dienst ja nicht in erster Linie da irgendeinem Ältesten oder irgendeinem Gruppenleiter. Nicht, du dienst auch nicht dir selber. Oder dass man denkt, wie gut du bist. Sondern du dienst aus dem einfachen, schlichten Grund, dass der lebendige Gott meint, dass du diesen Dienst wirklich versehen kannst. Nicht, und dann zählt der Apostel Petrus auf welchen Dienst. Und er sagt ja zunächst mal erstmal ganz grundsätzlich, und da greife ich auf eine Schlüsselstelle aus dem Römerbrief zurück, nicht, wo der Apostel Paulus jetzt sagt, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wie wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also unser ganzes Leben, liebe Geschwister, soll ein Opfer für unseren Herrn Jesus Christus sein. Und wenn man sich jetzt noch mal so die Mühe macht, dann kann man noch so verschiedene Opfer finden in der Bibel. Ich will mal so drei Stellen aufführen. Hebräer 13, Vers 15. Hebräer 13, Vers 15. Da spricht der Autor vom Lobopfer. Also auch ein Lobopfer ist ein Teil unseres Opferdienstes. Das heißt also, dass wir Gott ehren, dass wir seinen Namen vor der Welt bekennen und dass wir uns hier zum Gottesdienst oder zur Bibelstunde zusammenfinden. Dann eine andere Stelle ist Römer 15, Vers 16. Römer 15, Vers 16, da bezeichnet der Apostel Paulus auch die Evangelisation als einen Priester, als einen Opferdienst. Und dabei sind die Opfer, interessant mal diesen Vers zu Hause mal zu lesen, und dabei sind diese Opfer die Menschen, die bei Gott also in der Ewigkeit da ankommen, die also wirklich den Weg zum ewigen Leben gefunden haben werden. Und ich habe mir das mal so einen Moment vorgestellt. Was muss das für ein herrlicher Augenblick sein, wenn der lebendige Gott in der Ewigkeit einmal den Vorhang beiseite schiebt und dir sagen kann, schau mal, alle diese sind durch deine Mitwirkung zum Glauben gekommen, sind dadurch zum Glauben gekommen, dass ich dich für würdig für geadelt gehalten habe, dass du da mitwirkst. Was muss das wirklich für ein herrlicher Moment sein, liebe Geschwister. Und dann eine letzte Stelle aus Offenbarung 8, Vers 4. Offenbarung 8, Vers 4. Da sind auch die Gebete der Gläubigen ein Opfer, die zu Gott da aufsteigen. Ja, liebe Geschwister, ich denke, so wachsen wirklich Menschen heran, die nicht nur Jesus, die nicht nur das Ich in ihrem Leben haben, sondern eben auch dieses Wir in ihrem Leben wirklich erkannt haben. Und ich denke, dass wir jetzt den Apostel Petrus noch besser verstehen können, nicht, dass er all das, was wir heute durch den lebendigen Gott gehört haben, nicht, dass er das alles nicht so nüchtern und ruhig da vor sich her sagen konnte, sondern dass er wirklich, ja, da in einem Temperament durchgelaufen ist, dass wir kaum noch hinterherkommen und dass er uns wirklich das klar gemacht hat, nicht dieses Dranbleiben der Jesusleute, nicht dieses Dranbleiben an dieser Milch, dieses Dranbleiben nicht oder auch dieses Leben können durch Jesus Christus, was er für mich bedeutet und vor allen Dingen auch das Dazugehören dürfen zu der Gemeinde Jesu Christi, dass wir das auch verstehen, Jesus ich, nicht nur Jesus ich, sondern auch dieses Jesus und wir. Ja, liebe Geschwister, ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater, das ist schon in der Tat etwas Besonderes, was du dir da ausgedacht hast in deinem Sohn Jesus Christus. Ja, dass wir durch ihn gerettet sind, dass wir Vergebung der Sünden haben, dass unsere Schuld abgetan ist, dass Gericht vorbei ist, dass wir ewiges Leben haben, dass wir Kinder deines Vaters sind, dass wir, ja, dass das geistliches Leben in uns ist. Ach, wir könnten noch so weiterreden, Herr, aber danke, dass du uns wirklich zu diesem wunderschönen, zu diesem heiligen Wir zusammengefügt hast. Und wir sehen ja dieses Bauwerk der letzten 2000 Jahre. Wir stehen immer wieder staunend davor, wie du ja Millionen von Steinen da eingebaut hast und nicht aufhörst, bis ins Jahr 2023 und darüber hinaus deine Steine wirklich einzufügen in diese geistliche Mauer deines Bauwerks. Und wir, ja, wir dürfen Teil dieser geistlichen Mauer sein. Und lieber himmlischer Vater, wer es noch nicht ist, der darf es heute oder in den nächsten Tagen wirklich werden. Und wir möchten dich auch preisen für die Ehre, deine Diener sein zu dürfen. Du bist der Herr, du bist der König, du bist der Meister, du bist der Bauherr, du hast den Plan und du bist auch derjenige, der jeden priesterlichen Dienst bestimmt. Und so wollen wir dir abschließend nochmal danken für das Wunder der Gemeinde. Amen.